Wir wahren die Tradition und versuchen, innovativ zu sein, aber immer mit Rücksicht auf die Tradition.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Heute reden wir über einen Ort, den fast alle kennen. Den Italiener ums Eck. Pizza, Pasta, mit etwas Glück auch Amore. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Wenn die Preise steigen, wenn die Gäste anspruchsvoller werden oder wenn die Linsenpasta plötzlich zum Internettrend wird. Mein heutiger Gast weiß, wie man traditionelle italienische Küche mit kreativen Ansätzen kombiniert. Salvatore Marazzo. Salvatore ist Gastronom aus Leidenschaft. Er ist Experte für den ARD Marktcheck und Gastgeber im Restaurant Acanto in Esslingen. Ich spreche heute mit Salvatore darüber, was passiert, wenn die Italo-Klassiker auf die Realität von heute treffen. Etwa bei Themen wie Preis, Qualität und Nachhaltigkeit. Pronto, pronto, der Espresso brodelt, jetzt wird's al dente. Lieber Salvatore, herzlich willkommen bei Food Fact. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Ja, schön.
Zum Einstieg gibt es einen kleinen Snack, den habe ich dir ja zugeschickt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du sagst. Kannst du ihn gerne mal aufmachen? Weißt du überhaupt, was es ist?
Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß gar nicht, was es ist.
Es ist ein kleiner Angriff auf die Geschmacksknospen. Okay.
Was ist das?
Also pass auf, ich habe dir knusprige Okra-Schoten-Chips zugeschickt. Okra kennt man vor allem aus der afrikanischen Küche. Weiß ich, hast du davon schon mal gehört?
Ja, schon gegessen, schon gekocht.
Magst du mal probieren?
Ja, gerne. Absolut klasse.
Ist das ein Geschmack? Also es gibt es überhaupt noch nicht am Markt. Das ist ein Muster aus einer Fabrik.
Ich sehe das als Snack für die Gastro, natürlich auch für zu Hause. Wir haben so was Ähnliches in der italienischen Küche. Das ist der Peperone Crusco. Da wird der Peperone getrocknet, frittiert und dann kalt verpackt. Geht in die ähnliche Richtung, ein bisschen pikant, salzig.
Ja, aber ich finde, diese Okra-Schoten, die sind schon so ein bisschen langweilig vom Geschmack. Oder findest du das nicht?
Ich denke mal, dass die ja noch in der Probierphase sind. Da kann man noch ein bisschen pimpeln.
Also Salz drauf, ne? Mehr Salz.
Salz würde ich empfehlen oder eine leichte Paprikanote. Also ich empfinde es als sehr angenehm, eine leichte Süße. Also mir schmeckt's.
Spannend. Sag mal, wäre das was für deine Speisekarte oder würdest du das sagen, ja interessant, aber passt nicht so in mein Konzept?
Doch, ich kann mir das vorstellen, auf einer Pasta leicht zerbröselt, Pasta neutral lassen, bisschen Brot bröseln, das dazu bröseln und zwei Stück drauf zum Knuspern, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde in meine Küche reinpassen.
Der Hintergrund ist natürlich, warum ich dir sowas Basics schicke, weil ich mich schon gefragt habe, was ist eine Innovation in der italienischen Gastronomie? Wo wird es eine bloße Spielerei? Und eigentlich habe ich gedacht, du wirst sagen, Okra, never ever, das kommt nicht auf meine Karte. Aber da bist du doch relativ offen. Bist du da eher eine Ausnahme?
Ich denke, dass ich sowieso eine Ausnahme bin, weil ich habe in meinen Wurzeln natürlich die italienische, neapolitanische Tradition und Kultur und aber auch die deutsche. Und wir vereinen das. Also sprich, wir sind für jedes Produkt offen. Wir wahren die Tradition und versuchen, innovativ zu sein, aber immer mit Rücksicht auf die Tradition. Also ich habe von zu Hause aus gelernt, wie man eine Original Carbonara macht. Das ist ja immer so ein Thema, Spaghetti Carbonara, jeder macht sie anders. Die Tradition bewahren, aber auch die Innovation einbauen. Was habe ich gemacht? Wir haben aus der Carbonara eine Salbonara gemacht. Also ohne Erbsen, ohne Kräuterbutter, ohne kleine Karottchen. Nein, wir nehmen als Innovation die Präsentation am Gast, dass er zuerst mal die Produkte sieht, angefangen von der Pasta, die aus Gragnano kommt, angefangen von den Eiern, was du verwendest, angefangen von dem Pecorino. Und jeder schaut zu und es kommt von jedem die Frage, wo ist die Sahne? Es gibt in der Carbonara keine Sahne. Also bewahren wir die Tradition, aber die Innovation ist die Präsentation und es live am Gast zu zeigen, was wir da verwenden an Produkte.
Das heißt, du bringst den Teller, da sind nur die Nudeln drauf und den Rest rührst du dann ein? Oder wie stelle ich mir das vor?
Eine heiße Schüssel an den Tisch. Die sehen jedes Produkt einzeln, vom Ei, Pfeffer, Salz, Pecorino, Käse, Pastawasser zum Beispiel, das braucht man dazu. Und die Schüssel ist kochend heiß, dann kommt die Pasta da rein, die sprudelt so und dann fange ich mit der Emulgieren vom Käse an. Ich schmeiß Käse rein, rühre das, der verschmilzt, der vereint sich mit der Pasta, dann kommt Pastawasser dazu, dann kommen die Eier drauf, Pfeffer rein, da wird schnell gedreht, dann sehen die, wie aus Ei, Parmesan und Pastawasser eine Creme wird.
Mhm.
Wo sie immer denkt, ja, wo sie immer denken, das wäre Sahne, gibt's nicht, ja. Und das sind für mich solche Punkte. Klar, Tradition bewahren und Innovation einbauen, aber mit Respekt.
Aber so eine Lasagne könntest du zum Beispiel jetzt nicht plötzlich ganz neu interpretieren, indem du zum Beispiel die Nudelschichten weglässt, irgendein veganes Gericht draus machst, oder wäre das dann zum Beispiel auch noch italienisch, wenn man sagt, man nimmt jetzt gar keine Nudelplatten, sondern, keine Ahnung, Reisplatten?
Mittlerweile gibt es auch einen Teig, der wird ohne Ei gemacht. Ja, zum Beispiel, wir haben Nudelsorten, die ohne Ei gehen, mit Hartweizengrieß kann man auch als Platten nehmen. Es muss nicht immer die klassische bolognesische Teigplatte sein mit Ei. Da nimmt man eine ohne Ei. Dann sind wir schon mal in die Richtung vegetarisch-vegan. Und der Italiener, der hat vegane Küche, der hat vegetarische Küche. Wenn man ein Buffet sieht beim Italiener, da hat man zwei Gerichte Fleisch, zwei Gerichte Fisch und dann sieht man mal die Zutaten, was es noch gibt. Von der Pasta, von einer Caponata, von einer Peperonata. Da sprechen wir alles von Produkte, die sind für mich vegan. Wir brauchen das gar nicht so hoch stilisieren, weil wir haben das, wir leben das ja. Ja, und wenn man davon ausgeht, nochmal zur Lasagne, man kann sie schichten mit tollem Gemüse. Man kann die Tomatensugo reduzieren, dass der extreme Geschmack noch stärker rauskommt. Ja, das sind so Punkte. Man braucht nicht einen Parmesankäse, den kann man weglassen, aber ein gutes Olivenöl.
Jetzt reden wir über kreative Gerichte und mir kommt so ein bisschen vor, diese Innovation beginnt eigentlich immer bei der Zutat, bevor überhaupt gekocht wird. Ja. Wie stark ist denn das Produkt selber oder wie stark prägt denn eigentlich die Zutat diese Innovation? Das klingt ja schon so ein bisschen durch.
Ja, also die Zutat ist bei mir, hat die oberste Priorität. Das beginnt schon am Feld, auf dem Feld. Auf dem Feld, was macht der Produzent mit der Tomate? Wie produziert er sie? Wie bringt er sie zu mir nach Hause in meine Küche? Was mache ich daraus? Ja, wie schmeckt sie? Wie kann ich sie reduzieren? Da fängt schon an. Die Produkte sind mir sehr wichtig. Herkunft, die Menschen, was dahinter stehen, die Geschichten, was dahinter stehen. Ich möchte mich damit identifizieren. Ich möchte damit leben. Und das ist ja die Kombination aus Tradition, Innovation und auch diese Geschichte, dass der Produzent die Ware top macht, das ist das für mich sehr wichtig, damit ich das kombinieren kann. Wo beginnt das Ganze? Bei uns ist es so, ich habe in der vierten Generation gelernt, wie man eine Tomate kocht.
Heißt das, du nimmst keine Tomate aus der Dose?
Doch auch, da gibt es auch wunderbare Tomatenprodukte von verschiedenen Herstellern. Nicht die Massenprodukte, wo man ganz klar differenziert, was ist die Qualität in Tomate. Du machst die Dose auf, das siehst du schon, das riechst du schon. Du siehst die Farbe, viele Produzenten machen viel Wasser rein. Die Seriöse, die machen aus der Tomate noch eine Pulpa und ergänzen das. Da brauchst du wirklich nur den Sugo nehmen, in die Pfanne rein, kochen, würzen, fertig. Kein Kunstwerk, keine viele Gewürze. Da wären wir auch wieder bei vegetarisch und vegan. Leckere Produkte, sauber hergestellt und schnell verarbeitet.
Wenn du sagst Tomate aus der Dose, welche würdest du dann empfehlen? So Marke, darfst du nennen?
Darf ich nennen? Also da gibt's die Graziella, die ist sehr gut. Die vertritt mein. Und dann empfehle ich immer die Kirschtomate.
Von einem bestimmten Hersteller oder?
Graziella, der Hersteller heißt okay. Graziella. Hat mein Großhändler und ist da sehr innovativ. Dann gibt's aus Toskana Lunica, aus der Toskana, die machen das schon fertig in Flaschen, sauber. Da braucht man wirklich nur das Produkt nehmen, in die Pfanne rein, bisschen würzen, Olivenöl und ein Stück Knoblauch, bisschen Basilikum rein, Salz, Pfeffer, fertig.
In der Küche heute gibt es ja ganz viele Produkte, die ja vor 20 Jahren noch gar nicht verwendet wurden. Wie ist denn das in der italienischen Küche? Ist es da ähnlich?
Es ist ähnlich, ja. Wenn man jetzt mal von der Gastronomie in Deutschland ausgeht, vor 30 Jahren hatte es noch nicht so viele Produkte gegeben wie heute. Klar, durch die Social Media und das Ganze hat man mehr kennengelernt durch das Reisen. Der Italiener baut es schon mit ein hier in Deutschland und er ist auch, oder ich bin zum Beispiel immer auf der Suche nach neuen Produkten, Innovation, weil du hast sowas Schönes, dass du immer neue Sachen entdeckst. Du entdeckst immer was Neues. Du denkst, du hast schon alles gesehen und trotzdem kommt wieder was Neues. Ob das eine Burrata ist, eine Mozzarella, ob das ein Schinken ist, ob das eine getrocknete Tomate ist oder ob das eine Dörrtomate ist, in Olivenöl eingelegt, die süß ist wie eine Melone. Das sind Sachen, die baust du mit ein. Früher hat man die Mozzarella als Caprese serviert, ganz klassisch geschnitten mit San Marzano-Tomaten. Heute kombiniert man das mit einer süßen gelben Tomate, die eingelegt ist, die rote Tomate, wo ein bisschen mehr Säure hat, durch die Dörrtomate, wo zu 50% gedörrt ist. Und es sind so Kombinationen, die ich willkommen heiße. Aber wir bewahren immer die Tradition.
Naja, ich heiße es ja jetzt, wenn wir über Burrata sprechen, weniger willkommen, weil ich jetzt eben keinen normalen Mozzarella mehr auf der Karte sehe. Hast du das ein bisschen beobachtet? Wie kam denn die überhaupt daher? Ich habe so das Gefühl, im Moment gibt es nur mehr Burrata. Vor 4-5 Jahren gab es es nirgends.
Also wir haben es erlebt, das erste Mal, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, so ungefähr 2010-12. Da kam die erste Burrata aus Apulien. Und es war ein bisschen schwierig, sie in Wettbewerb zu setzen mit der Mozzarella. Und du weißt ja, wenn wir von Mozzarella sprechen, sprechen wir von Büffelmozzarella. Und wenn wir vom Fior di Latte sprechen, von der Kuhmilch. Mhm. Die Burrata hat den Durchbruch geschafft, weil sie doch diesen cremigen, leicht säuerlichen Touch hat, wo sehr gern der deutsche Gaumen isst, in Kombination mit schönen Tomaten. Die Mozzarella hat ein grundlegendes Problem in Deutschland. Aha. Und zwar in Italien, wenn die Mozzarella produziert wird, die wird innerhalb 24 Stunden verbraucht, verkauft und die schwimmt bei Zimmertemperatur in der Lage. Du musst dir vorstellen, da gehst du ins Geschäft rein, sagst ein Kilo Mozzarella, der nimmt sie raus aus der Lage, tut sie dir in die Tüte rein und du nimmst sie mit. Mhm. Jetzt hat die aber ein Gesetz, das heißt Kühlkette. Wenn die von Italien losgeht und nach Deutschland kommt und die Kühlkette muss immer zwischen 0 und 5 Grad sein, dann sagt man in der Fachsprache, sie trocknet aus, sie verbrennt.
Aber sie ist ja trotzdem in so einer Wasserlake drin, oder?
Ja, aber das Produkt geht so gesehen technisch kaputt. Wenn du eine Mozzarella mal isst, wenn du unten in Süditalien bist, Apulien oder Kampanien, wo sie ursprünglich herkommt, in der Nähe von Empoli und das Ganze, und dann hast du einen Unterschied, den kannst du nicht erklären. Der ist saftiger, der hat andere Säure, andere Struktur, die Samtigkeit, das ist der Mozzarella. Dem, was wir hier bekommen, das sind Mozzarella-Kugeln, ja, aber nicht das Original, weil er verfälscht wird durch die Lieferkette. Wir haben auch immer das Thema mit dem Gesundheitsamt. Also die Italiener heute nochmal vorm Service diese Mozzarella raus, dass die Zimmertemperatur bekommt und der Hygienebeauftragte sagt, nee, das muss in die Kühlkette. Ja, das geht aber kaputt, da verliert man den ganzen Geschmack. Die ganze Kultur und Charakter von der Mozzarella geht verloren.
Und das habe ich bei der Burrata nicht, weil die darf gekühlt werden, oder wie?
Die Burrata hat ja diesen Prozess durch Labzusatz, Sahne und diese Streifen aus Mozzarella. Dann ist ein Prozess los, ist auch länger haltbar. Umso cremiger eine Burrata, umso besser. Sie darf nicht wässrig sein. In dem Moment, wo sie wässrig ist, hat sie Säure und dann ist sie am Kippen. Aber wenn sie schön cremig ist, ist das Ziel erreicht.
Und man hat das Gefühl, man isst Sahne und es ist italienisch.
Ja, absolut.
Also man ist dann irgendwie so, das ist dann so ein Kompromiss,
ja,
nehme ich mal
an. Burrata ist was Herrliches. Stell dir vor, eine schöne Pizza Napoletana nur mit Tomatensauce, Oregano, Basilikum und dann so eine Burrata-Kugel oben drauf. Wenn du das aufschneidest, wie das rausläuft, das Cremige, das Warme, das Kalte, das ist Wahnsinn.
Na, ich bin Team Mozzarella, ich bleib dabei.
Also,
lass uns lieber bei Pasta, lass uns mal lieber über Pasta sprechen, bevor hier jetzt die Messer gewetzt werden. Sag mal, Pastaformen, das interessiert mich ja auch. Ich sehe jetzt immer wieder Pastaformen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich sehe plötzlich Bronzepasta, ja, wo ich mir denke, oh, das hat es ja in den 80er, 90er Jahren bei mir von der Mama nie gegeben. Was tut sich denn da? Gibt es da Formen oder Arten, die es früher nicht gab? Wie würdest du das einordnen?
Ja, wenn man schon mal schon von der Produktion ausgeht, die ganze Betreiber, die traditionell herstellen, die sind natürlich auch in der Generation neu geworden. Sie haben auch die Innovation hochgebracht. Nehmen wir mal eine Fusilli. Fusilli von Pietro Massi aus den Marken. Fusilli von Pietro Massi, bei der Herstellung werden die sehr rau gemacht und haben Zusatz Eiweiß. Also das Klar vom Ei. Ja? Die arbeiten nicht mit Eigelb, die arbeiten mit Eiweiß. Und wenn du die Pasta kochst, die kriegt eine andere Struktur, die nimmt die Soße komplett anders auf, die hat eine andere Farbe. Wie du sagst, man ist gewohnt, diese gelbe Farbe von der Industriepasta, das kommt von der Trocknung, von der schnellen Industrietrocknung. Und jetzt diese Fusilli zum Beispiel, die werden getrocknet bei 40 Grad unter Vakuum bis zu 40 Stunden. Also wird die Feuchtigkeit komplett entzogen. Das passiert in der Industriepasta nicht. Klar, sie kosten das Dreifache, aber dieses Dreifache schmeckt man.
Und binden die dann besser die Soße oder was machen die?
Die binden die Soße komplett anders an die Nudeln und die machen mit der Soße eins durch die Stärke, was sie haben, geben sie die Stärke ab in die Soße und die wird cremiger. Das ist der
also fast so ein richtiger Risotto-Effekt, ja, kann man sagen.
Man kann sagen, ein Risotto-Effekt, ja.
Was ich aber auch gesehen habe, Barilla hat 3D-gedruckte Formen. Da habe ich jetzt unlängst eine Vulkanpasta, eine Rosen- und eine Korallenpasta entdeckt. Fand ich auch ganz witzig, aber gesehen habe ich es noch nirgends. Was auch stark im Kommen ist, glaube ich, zumindest im Handel sind so Linsen-, Erbsenpasta, also Hülsenfrüchte-Pasta. Die ich aber beim Italiener zum Beispiel kaum sehe. Oder ist das eine Täuschung?
Du hast es richtig beobachtet. Also wenn ich von meinem Umfeld ausgehe, die sind eher auf die Tradition getrimmt. Eine Pasta braucht die raue Oberfläche. Oberfläche. Eine Pasta soll haben diese weiße, helle Struktur vom Mehl und alles. Diese Formen sind vielleicht mehr für zu Hause geeignet für Kinder oder auch diese Zusätze mit Erbsen oder. Sehe ich weniger in der Gastronomie. Was ich ab und zu in der Gastronomie sehe, sind Tagliatelle mit Trüffel. Geht gar nicht, da ist Trüffelöl drin, das ist Chemie, das ist Shit.
Das wollen wir nicht.
Das gehört abgeschafft, sowas. Also es gehört bestraft. Ja, aber sonst bin ich mein Umfeld.
Warum machen sie es denn dann, weil sie es verkauft?
Ja, weil der Deutsche,
weil
der deutsche Markt der beste Markt ist für Trüffelöl. Egal, ob synthetisch in der Flasche oder in der Pasta oder in der Salami eingebaut. Weil der Deutsche diesen Geschmack und Geruch mag.
Na, ich glaube, er, der kennt den nicht von einem richtigen Trüffel.
Also absolut, absolut, ja.
Richtigen Trüffel.
Ja. Da bin ich bei dir. Da bin ich ein Verfechter. Wenn ich Trüffelöl irgendwo rieche, gebe ich den Teller zurück. Das ist für mich reine Chemie.
Ja, wenn ich was mit Trüffel bestelle, dann will ich den Teller sehen, bevor er befüllt wird.
Ab so, das ist schön gerieben, zack, 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 ja, wunderbar.
Ja, interessant. Jetzt sind wir natürlich sehr abgehoben, wir zwei. Wir reden über Trüffel, über handgemachte Pasta, über ganz tolle Tomaten. Das kostet ja alles was. Also ein Edelitaliener kann ich mir vorstellen, ich nenne es jetzt mal, ein Edelitaliener, der kann sich ja vielleicht noch so hochwertige Produkte leisten, aber was macht denn so ein Durchschnittsitaliener, sage ich mal, der berühmte Italiener ums Eck? Wie geht denn der da mit so einem Thema um? Kriege ich da jetzt nur Convenience-Produkte oder eben Fertigware? Wie sieht es da aus deiner Sicht?
Nein. Also wenn man den klassischen Italiener um die Ecke nimmt, die Pizzeria, wo dich Familie empfängt, wo der ein Wohnzimmer ist, ja, der hat genauso gute Produkte. Natürlich in einer anderen Preisstruktur, in einer anderen Verkaufsmasse. Da gibt's auch Produkte, die in großen Massen produziert werden, aber trotzdem sich differenzieren zu einer Barilla. Wenn man nimmt die Molisana zum Beispiel, Pasta Molisana, die ist im Preis-Leistungs-Verhältnis super. Oder wenn man von Mehl spricht, da gibt's Mehlsorten, die kosten im Einkauf 2 Euro für die Pizza. Es gibt Mehlsorten, die kosten 99 Cent im Einkauf pro Kilo. Was macht der Pizzabäcker daraus? Was kann der daraus machen? Wie kann der mit dem Produkt umgehen? Wie verfeinert er das Produkt? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wie respektvoll geht er mit dem Produkt um? Oder ist nur das Ziel, den Gast zu erreichen unterm Strich wie eine Excel-Tabelle zu funktionieren und einen Joystick zu haben, um im Büro zu sitzen und diesen Betrieb zu leiten? Oder bin ich der, wo auch an der Front steht und meine Gerichte anpreise, darstelle und auch erkläre? Da hängt, glaube ich, auch ein großes Kommunikationsthema. Und von den Produkten her, es gibt Hersteller, die haben drei Schienen. Die haben das günstigere Produkt, die haben das Produkt für den Mittelmaß, aber die haben auch das Top-Produkt. Und es unterscheiden sich natürlich in Qualität und Preis, aber nicht so, dass es so minderwertig wird, dass es nicht essbar wäre.
Schmeckt man das?
Ja, mir schmeckt es.
Also man kann jetzt nicht so kreativ sein, dass man sagt, ich kann jetzt das Budget überspielen durch zum Beispiel gutes Kochen oder guten Einsatz oder gute Kombination von Zutaten.
Umso besser die Zutat, umso weniger hat der Koch zu tun. Eine Tomatensauce, eine Dosentomate, wenn ich die öffne und die hat halt ein bisschen mehr Wasseranteil, muss sie länger gekocht werden, dass ich das Konzentrat bekomme, dass ich die Säure rausbekomme. Es gibt Produkte, wie ich vorher erklärt habe, die gehen viel schneller. Oder ich nehme eine Pasta, die koche ich und dann merke ich, da ist nicht der Geschmack da, aber die Soße gleicht es aus. Wie fein ist der Gaumen des Gastes, dass er das merkt? Mhm. Er merkt es im Unterbewusstsein, aber er kann es nicht definieren.
Lass uns mal ein bisschen heikles Thema ansprechen. Wie wichtig ist dir denn, dass ein italienisches Restaurant auch von einem Italiener geführt wird? Also ich meine, es gibt in Deutschland hier, bei mir ums Eck gibt es eine Frau, ich glaube, die war noch nie in Italien und macht fantastische italienische Küche. Mein Eindruck ist aber, es gibt auch sehr viele, die einfach irgendwas verpanschen und das dann als Nudeln mit Tomatensauce hinstellen. Siehst du da eine Entwicklung?
Leider eine negative, ja. Eine negative. Viele machen auf und machen eine Pizzeria und eine Ristorante. Das beginnt schon bei der Preisgestaltung eines Gerichtes, wo ich mir manchmal denke, wie funktioniert das? Und natürlich an der Tradition. Frag mal einen Nicht-Italiener, der ein Restaurant führt, was Pasta al dente heißt. Da scheitern die schon. Sie wissen keine Traditionen. Hätten sie wenig die Kombination, ich bin nicht Italiener, aber habe italienische Küche, dann bin ich dabei.
Und lernen kann ich das nicht?
Weil
ich
meine, natürlich, natürlich.
Italiener und weiß natürlich, was
al dente. Es gibt auch viele, die haben lange Jahre bei Italiener gearbeitet und machen Restaurants auf, aber es fehlt ihnen ein grundsätzliches. Sie sind nicht damit aufgewachsen.
Aber umgekehrt hat das natürlich auch zu kreativen neuen Ansätzen geführt, weil ich nehme an, die Pizza Hawaii, die kommt jetzt auch nicht aus Italien.
Nein, die kommt nicht aus Italien. Nein. Das gleiche wie die Spaghetti Bolognese, die gibt's in Italien in der Form nicht. Oder eine Piccata Milanese, wie man sie hier kennt, gibt's in Italien in der Form nicht. Das ist auch, aber auch den Italiener geschuldet, die aus der 70er, 80er, 90er Jahre nach der Arbeit in die Pizzeria gegangen sind und dort gearbeitet haben, haben aus irgendwas was Kreatives gestaltet, wo der deutsche Gaumen mögen könnte. Aber mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo die Kulturen sich ja vermischen und ist ja okay so. Und ich denke, es ist immer eins ausschlaggebend. Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich morgens schon gerochen? Was habe ich mittags schon gegessen? Was haben mir meine Eltern beigebracht? Was habe ich gesehen? Was habe ich gefühlt? Was habe ich angefasst? Um das geht's.
Aber in Summe haben die Deutschen dann ein falsches Bild davon, wie die Italiener wirklich essen?
Ja.
Inwiefern erzählt?
Das dauert noch 20 Jahre, bis der Deutsche die italienische Kultur versteht, ja. Wenn man nach Italien geht, die meisten gehen ja in Urlaubsorte und alles und essen vorne an der Küste oder man muss drei Straßen weiter hinten gehen. Da findet man die traditionellen Restaurants oder Lokalitäten. Man soll nicht in den Supermarkt, man sollte mal in so einen kleinen Einzelhandel gehen, wo man sieht, was Italien wirklich ist. Eine Paprika. Mhm. Nehmen wir das Beispiel Paprika. Holland-Paprika, da kriegst du nicht 14, nicht 16, da kriegst du genau 15 Stück im Karton. Grün, gelb, rot. Alle perfekt gemacht, sehen alle super aus, schmecken nach gar nichts, schmecken nach Wasser. Jetzt gehst du in einen italienischen Supermarkt oder den Tante-Emma-Laden bei Zia Maria und guckst dir die Paprika an, dann sagt der Deutsche, die sind ja schlecht. Diese, guck mal, was die von der Form haben, die sind ja ganz komisch. Ja, oh, die sind sicher nicht gut. Jetzt tust du mal die Paprika in den Ofen rein, die italienische, dann riecht deine ganze Wohnung nach Paprika. Wenn du eine Peperonata machst, schön mit Olivenöl, Oliven, die ganze Kräuter, und du nimmst ein Stück Brot, dann hast du eine volle Mahlzeit, da hast du Geschmack. Da gehst du nachher raus, du hast noch immer den Geschmack in dem Mund. Wenn du die Paprika nimmst aus Holland, die machst du schön zack, weg, fertig.
Jetzt sind wir da sehr traditionell unterwegs. Ne? Und man muss ja jetzt vielleicht auch zur Verteidigung sagen, es gibt ja sicher ganz, ganz viele in Deutschland oder in Europa, die die italienische Küche sehr, sehr gut schätzen und kennen,
natürlich,
genauso
natürlich,
wie sie traditionell und authentisch ist.
Ja,
aber lass uns doch mal auf den Fisch schauen. Ne? Der Fisch ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Küche. Wie gehst du denn damit um, dass der Fisch eigentlich immer teurer und vor allem auch immer seltener wird?
Ich versuche, Fisch zu verkaufen, wo auch kleinteiliger ist. Also nicht immer nur diese Edelcuts. Ich nenne sie mal Edelcuts wie Thunfisch, Schwertfisch, Seeteufel. Ich beschäftige mich mit dem Thema Garnelen. Garnelen, diese Black Tiger Kultur, Thailand Kultur kommt bei mir gar nicht ins Haus. Ja, ich schaue zum Beispiel, da gibt's in Westafrika die Riesengarnelen, diesen Wildfang. Da steckt ein Projekt dahinter. Da kriegen die Fischer, die diese Riesengarnelen fischen, einen höheren Preis, damit sie ihre Kinder in die Schule schicken können, studieren können. Da ist ein Zweck dahinter. Ich schaue zum Beispiel, dass ich vielleicht mal mit einer Forelle arbeite, die hier vor Ort ist. Es muss nicht immer aus dem Meer sein. Ich versuche mit Sardelle zu arbeiten, was es ja sehr viele gibt. Warum muss es immer Thunfisch, Schwertfisch, die Edelkatz sein? Nein, ich versuche das zu mischen, dass man das Ganze nicht so belastet.
Kriegen das deine Gäste überhaupt mit?
Ja, ich bin immer an der Front. Ich kommuniziere sehr viel. Ich bin gern Gastgeber und das ist meine Stärke. Und wir bedienen von der Philosophie her 3% der Menschen, die es verstehen, die gerne drüber kommunizieren und sprechen. Die anderen 97% kann ich gar nicht erreichen mit meiner Philosophie. Angefangen von der Qualität der Speisen, was wir anbieten. Und das ist unsere Stärke.
Das heißt, du verkaufst eigentlich schon die Geschichte mit?
Ja, absolut. Absolut von A bis Z. Wenn ich dir eine Sardelle an den Tisch bringe, erzähle ich dir die Sardelle.
Jetzt komme ich wieder von hinten rum. Wie schaut es denn mit Fischalternativen aus oder pflanzenbasierten Fischen, die es ja auch schon gibt? Ist das was?
Algen, natürlich. Mit Algen arbeiten wir auch. Da gibt es einen schönen Risotto mit Algen. Da braucht man keinen Fisch, nichts. Wunderbar. Da braucht man nichts Großartiges. Nimm eine Alge, lass die schön salzig sein, wie sie ist. Nimm ein bisschen Olivenöl, brutzel es hinein, ein Stück Knoblauch, rein in den Risotto. Risotto nicht mit Parmesan anrühren, sondern auch mit kaltem Olivenöl arbeiten. Dann hast du ein wunderbares Gericht. Es muss nicht dieser Thunfisch sein. Es muss nicht das Tartar sein, es muss nicht der Oktopus sein.
Und es wird auch spannend sein, wie sich die Rahmenbedingungen weiter ändern werden. Lass uns vielleicht mal einen Blick ein bisschen weiten. Wie war das früher und wo siehst du denn die italienische Küche so in 30 Jahren? Was ist denn da deine Einschätzung?
Also früher war es so, ich kann das sehr gut berichten, als Kind, als Achtjähriger habe ich mitgearbeitet beim Papa. Ich durfte Aschenbecher leeren im Restaurant. Dann hast du so Sachen erlebt, wie zum Beispiel die erste, die Garnelen bekommen haben. Das war ein Gericht, frittierte Garnelen, also ein bisschen Mehl in die Fritteuse rein. Die konnten sich gar nicht damit auseinandersetzen. Dann gehst du an den Tisch und fragst, wo sind die Schalen, wo sind die Köpfe? Weg, och, war lecker, aber ein bisschen hart, hat der Gast gesagt, weil der hat alles mitgegessen. Die erste Gäste, die ein Oktopus sahen, also da spreche ich von 1993, 95, die haben gesagt, geh weg mit dem Tier, schrecklich, was ist das?
Das gibt's aber heute auch noch.
Ja, ist die ältere Generation, die heute zwischen 80 und 90 ist, die waren damals zwischen 40 und 50, die haben das Beispiel immer genannt, wenn ich gesagt habe, ich habe eine schöne Garnele da, ich esse keine Engerlinge, also ich esse keine Würmer. Ja, das war so.
Wenn man die Maikäfer getan.
Genau, und lauter so Sachen. Ja. Heute sind wir ja ganz weit vorne und in 30 Jahren, wo sind wir da? Ich habe Angst, dass die Tradition verloren geht. Das ist meine Angst. Dass die Tradition verloren geht, dass sie bewahrt wird, dass der Familienbetrieb, wo kämpft dafür, dass dieses innovative Tradition, alles bleibt, dass die verloren gehen durch sogenannte, Franchise-Unternehmen, wo ein System dahinter ist, wo eigentlich der Gast auf Deutsch gesagt scheißegal ist, wo wichtig ist, was kommt unten in der Excel-Tabelle rechts raus. Ja, der Gast steht gar nicht im Mittelpunkt, sondern wie verkaufe ich Illusionen? Wie verkaufe ich günstige Produkte? Wie mache ich aus Scheiße Gold? Ja, und auch von dem, das ist meine größte Sorge, dass das verloren geht. Dieser Betrieb, wo Mama, Papa, Kinder drinstehen, helfen, Cousins, zack. Oder der Deutsche, wo er mit seiner Frau im Service und er kocht, 20 Plätze hat und dir super Küche macht, egal welche Region. Das geht verloren, vor dem habe ich Sorge.
Wenn du dir was wünschen könntest, so für die Zukunft der italienischen Küche, was sollte da bleiben und was darf vielleicht auch gerne verschwinden?
Das Thema Innovation darf verschwinden, dass man sich immer streitet, wie muss eine Carbonara aussehen, wie muss eine Pizza Hawaii aussehen. Das kann man alles machen, das sind alles Geschmackssachen. Das wünsche ich mir, dass dieses Thema immer ein bisschen verschwindet. Was soll bleiben? Es soll bleiben wirklich die Tradition, die es seit Jahrzehnten gibt, ja. So schon länger, wenn man von Pasta spricht, spricht man von 1700. Wenn man von Pizza spricht, spricht man von 1800. Ja? Warum soll diese Tradition verschwinden? Es müssen Menschen da sein, die diese Tradition bewahren und weitergeben.
Lieber Salvatore, danke für das ehrliche Gespräch.
Danke.
Ganz viel Gespür für Tradition. Vom ersten Bissen in die Okraschote an. Vielen Dank.
Und nochmal vielen Dank dir für meinen ersten Podcast und ich nehme nochmal eine Okraschote.
Schön, dass du bei Food Fact warst.
Grazie, grazie euch. Ciao.
Ciao. Das war's für heute von Food Fact. Ich hoffe, ihr habt aus dem Gespräch mit Salvatore ein paar neue Gedanken mitgenommen und vielleicht auch Lust bekommen, beim nächsten Restaurantbesuch nicht nur die Pasta zu genießen, sondern auch ein bisschen mehr auf die Details rundherum zu achten. Folgt uns gerne auf Instagram bei foodfact-podcast. Dort gibt's alle Infos zu dieser Folge und natürlich auch alle Infos zu unserem ersten Foodfact-Live-Event in Berlin. Grazie mille fürs Zuhören, baba und servus bis zum nächsten Mal.